Ja, liebe Freunde, Ostern, das Fest der Auferstehung, das wir hier ja auch feiern wollen, ist ja mehr als das, was dieser Buchstabentext sagt. Jahrtausende wurde dieser Buchstabentext einfach geglaubt oder sagen wir, musste geglaubt werden, wenn man nicht sich aus der Christenheit entfernen wollte. Aber jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, da dieser Glaube nicht mehr befohlen werden kann und die Menschen frei sind in ihrem Glauben. Und was sehen wir? Es geschieht, dass der Glaube schwindet. Und dass man, wenn man den Kommentaren der Zeitung glauben will, die ja nun immer zu der Osterzeit besonders kräftig dann dazwischen schießen, nun dieses Auferstehen des Herrn Jesus Christus völlig ableugnen. Jesus Christus ist zu einem puren Menschen geworden, der ein Idealist war, der ein Wanderprediger war, der das Gute wollte, das wird ihm ja schon gelassen, sofern man ihn überhaupt anerkennt, dass er gelebt hat. Aber sonst sind ihm alle anderen Heils- und Wundertaten später angedichtet worden von den Menschen, die ja, dadurch irgendeinen Vorteil erhofften, eine Glaubensgemeinschaft voranzubringen oder sonst auch wie. Das heißt, es ist ein Glaube geworden, der eigentlich nichts mehr von dem alten Glauben hat, dass hier wirklich auferstandene Geschehen geschildert wird, sondern eine Legende oder eine mehr. Und das ist so bildlich das, was hier auch in den Texten ausgesprochen wird. Die biblischen Geschichten sind ja eigentlich Bildergeschichten. Die Menschen damals konnten nicht lesen, die meisten, und die mussten also Geschichten hören. Und die Bilder wurden also ausgeschmückt, wenn man es mal so sagen will, sehr farbenreich, so wie in Märchen und dergleichen. Nur mit dem Unterschied, dass hier die Heilige Schrift nun das Wort Gottes in solchen Bildern darstellt. Geschehnisse, die in uns eigentlich abbildlich geschehen, wenn man das mal so sagen will. Es sind nicht irgendwelche erdachten Geschichten. Swedenborg sagt ja mal, es ist eine gemachte Geschichte. Aber ich sehe immer das so gemacht. Sie ist so abgelaufen wie ein Bühnenstück, das dargestellt wird, um eine bestimmte Aussage zu treffen über die Psychologie des Menschen oder sonst wie, über die Verhältnisse zueinander. Und so ist das große Bild, was in dem Menschen ist, das Bild Gottes, das, was errettet, was gestärkt werden soll, was überhaupt erstmal lebendig werden soll. Denn Gott hat den Menschen sich zum Bilde geschaffen. Das heißt, ein Bild Gottes. Wir sind ein Gott im Kleinen, aber nicht Gott mit seinen Fähigkeiten, sondern sein ganzer Geist, seine Weisheit und seine Liebe aber als Samenkörner sind in uns eingelegt und sollen lebendig werden und sollen ja, zu selbstständigen Wesen werden, die handeln, aber aus ihm heraus. Das ist so das Bild der Wiedergeburt, was wir also hier in unserer Religion kennen, nicht der Reinkarnation, sondern der Wiedergeburt im Geist und in der Wahrheit. So wie Jesus zu Nikodemus gesagt hat, dass er aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden muss. Das ist, Wasser sind die Erkenntnisse und Geist ist also das göttliche Leben. Die Erkenntnisse, die wir haben mit dem göttlichen Leben vermischt, sind dann das, was uns allmählich lebendig macht. Und nun ist in dieser Geschichte das Leben Jesu nicht so, dass der Gott irgendeinen Sohn hierher geschickt hat, wie neulich in der Zeitung stand. Was ist das für ein Gott, der seinen Sohn quälen lässt, am Kreuze jämmerlich dahin verrecken lässt? Nein, aus der ganzen Heiligen Schrift und aus den Texten geht hervor, dass er selbst es war, der da gekommen ist. Und dass das Bild, was darin ausgedrückt wird, Sohn, ist immer das, was hinzukommt zu dem Alten. Und wenn der Vater Gott einen Sohn hat, dann ist es sozusagen die nächste ja, ich will mal sagen, Verwandlung oder die nächste Stufe, in die er sich einkleidet. Und so ist Gott selbst Mensch geworden. Das kann man aus den Alten Testament-Texten ja auch sehen. Und das führt aber jetzt zu weit, im Einzelnen aufzuführen. Und er hat das alles selbst auf sich genommen. So wie hier der Text aus dem Psalm 40, wo der Mensch in seiner Hilflosigkeit, in seinem Jammer, in seiner Sündhaftigkeit den Herrn anruft, dass er kommen soll. Und das Alte Testament kannte keinen Sohn Gottes oder dergleichen, sondern er selbst war es, der hier Mensch wurde, um die Erlösung zu vollbringen. Und das ist ein Geheimnis. Es ist also nicht irgendjemand gewesen, ein Wanderprediger, der da nun aufgegriffen wurde und der als ja, Revolutionär gleich gegen die Römer agierte, was ja Jesus gar nicht gemacht hatte, sondern sie haben den Herrn selbst an dieses Kreuz genagelt. Aber das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Es ist nicht so, dass er es nun aus Versehen, aus einer, wie sagt man, Ohnmacht heraus, er konnte sich seiner Feinde nicht erwehren und nun haben sie letztlich über ihn gesiegt. Nein, wir wissen ja, dass der Herr mit einem Gedanken überhaupt die ganze Schöpfung auflösen konnte. Das war ja sein Werk, sein Wesen, die Schöpfung. Und umso eher und leichter wird er mit jedem Feind fertig. Und wie oft wollten sie ihn fangen und kriegen und schon umbringen in seinem Leben. Und immer sind diese Dinge misslungen. Er hat sich ihnen entziehen können und er hätte sich auch hier entziehen können. Aber er hat es aus ganz bestimmten Gründen nicht gemacht, weil nämlich ein, wenn man sagen, wie so ein Menetekel hier etwas dargestellt wird. Hier wird nämlich dargestellt, wie zum Beispiel jetzt die Maria Magdala sagt, die haben mir den Herrn weggenommen. Der Herr Jesus Christus stellt das göttliche Wort dar. Er ist das Wort, das gekommen ist. Das Wort ward Fleisch, so heißt es ja bei Johannes am Anfang. Und das Fleisch ist unter uns gewesen. Und dieses Wort oder die göttliche Schrift oder das Heilsgeschehen, das in dieser Schrift eingelagert ist, das ist er. Aber sein Leben verlief so, wie man mit dem Wort umgegangen ist, wie man die Bibel eingeschätzt hat, wenn wir es mal so sagen wollen. Und wenn wir die heutige Zeit sehen, dann ist von dieser Bibel und von der Heiligkeit der Bibel und von dem Inhalt der Bibel eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Es ist ein Menschenbuch oder im Höchstfalle vielleicht ein geschichtliches Buch. Aber die Heilige Schrift ist das Wort des Herrn und schildert in dem inneren Sinn, also in dem eigentlichen Geschehen, nichts anderes als die Wege zur Wiedergeburt des Menschen. Aber so, wie man die Heilige Schrift heute ansieht, dass sie nichts mehr ist, ist es genau das Gleiche wie der Ausspruch, der Herr ist im Grab, das heißt, man hat ihn beerdigt, Gott ist tot und die Heilige Schrift, da ist kein Gott mehr drin. Und deswegen konnte die Maria Magdala sagen, die haben den Herrn weggenommen. Kannst du mir sagen, wo er ist? Und das ist das eigentlich, was hier im Ablauf der Geschichte um Jesus Christus und seinen Tod dargestellt wird. Nicht nur in der Menschheit, sondern in jedem einzelnen Menschen läuft Ähnliches ab. Wir sind an einem Punkt angekommen, nicht jeder von uns jetzt hier, sondern generell irgendwann mal gewesen, dass die Bibel einem nichts mehr sagt und sie nichts Göttliches mehr für uns bedeutet. Und das ist so da die Grablegung des Herrn und die Frage, ja, wann kommt diese Frage, wo ist der Herr? Dann, wenn eine Umkehr in uns lebendig geworden ist. Das heißt, der Herr arbeitet ja an uns, an jedem Einzelnen und er lässt es ja nicht bei dem, dass es nun so ist, ja, dann will er das nicht und nun bleibt er so, sondern das Schicksal, wie man so sagt, eingekleidet in all den Dingen, wird daran arbeiten, dass unser Gemüt, unser Denken irgendwo mal angestoßen wird. Und deswegen heißt es hier am ersten Tag der Woche, der erste Tag der Woche, der erste ist immer das Neue. Und nachdem also Jesus, wir müssen immer sehen, in uns völlig erstorben ist, kommt ein neuer Zustand irgendwann in unserem Leben und dann ist ein neuer Tag da. Und da wird uns bewusst, da war doch was und da ist doch dieser Jesus gekreuzigt, jetzt will ich dorthin gehen und will ihn aufsuchen und will wenigstens, ja, wie sagen wir, die letzte Ehre geben, ihn mit Balsam noch beträufeln oder sonst etwas. Das heißt also, meine Hochachtung und Liebe nochmal ihm zeigen, aber nun ist er tot. Und an diesem ersten Tag ist wie eine Auferstehung in uns, wir werden lebendig und plötzlich fangen wir an zu überlegen, da muss doch mehr sein. Jetzt denken wir wieder an Jesus und warum ist denn der eigentlich nicht mehr da und was ist denn da geschehen und liegt der da wirklich in so einem Felsengrab? Das Felsengrab ist einfach der Buchstabe der Heiligen Schrift, das ist wie so ein Grab, da ist er eingebalsamiert, man sieht nichts mehr von ihm. In der Heiligen Schrift ist nichts mehr von Gott zu sehen, sondern es ist nur noch Menschenwort. Und so ist es wie ein Grab, wie ein Stein, der darüber gewälzt ist. Und Maria aber kommt und sieht, dass dieser Stein weggewälzt war. Das heißt, dass es einen Zustand im Menschen gibt, wo dieser Stein, dieser, ich wollte fast sagen, der Stein des Anstoßes, ja, also eigentlich sind es die falschen Glaubensvorstellungen, die man hat, ja, die so so zu Steinen geworden sind und alles so niederdrücken und abschließen, dass das weggerollt wurde und dass man irgendwie frei wurde zu einem neuen Denken oder neuem Empfinden. Und dieses neue Empfinden stellt also diese Maria von Magdala dar, die also eine ganz, ja, wollen wir sagen, insofern wunderbare Frau war, als sie in einer großen Liebe zu Jesus entbrannt war, zu seinen Lebzeiten noch. Und deswegen wird ja auch immer in den Legenden heute gerne erzählt, er ist dann doch nicht gestorben und ist dann vom Kreuz abgenommen, ist wieder bewusst geworden und hat dann mit Maria Magdalena sich dann verehelicht und ist irgendwo nach Indien gezogen und solche Dinge alles, ja, die man so lesen kann. Aber sie hatte eine ganz irdische Liebe zu ihm und die hätte den auch glatt geheiratet, aber der Herr hat das natürlich verhindert, denn er wusste, sie kann ja nicht Gott heiraten, ja, der also, wenn er auch eine Menschenform angenommen hatte. Und deshalb sagte er auch später zu ihr, Noli mit Tange, rühre mich nicht an. Du bist dann nicht geistig, du kannst es noch gar nicht verstehen. Aber sie kommt und sieht nun also am Früh, da es noch finster war, finster in ihr selber, das heißt in uns. Aber trotzdem gehen wir diesen neuen Trieb nach und sehen also diesen neuen Weg, der Stein ist weg. Und sagt dann zu den anderen, zu Simon Petrus und zu Johannes, Johannes nennt sich ja nie Johannes, sondern immer nur den Jesus lieb hatte. Er ist ja der, der an der Brust Jesu lagerte, auch beim Abendmahl.